Handball 5:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Schneller als gedacht, da sind wir wieder. Hallo Leute, Jürgen und ich sind wieder am Start. Fabi ist heute leider nicht in unserer Runde mit dabei. Die es mitbekommen haben und schon den ersten Teil unserer Folge gehört haben. Fabi musste leider arbeitsbedingt sich auf den Weg auf die Autobahn machen und ist jetzt gerade wahrscheinlich schon, hat schon einige hundert Kilometer auf dem Tacho abgerissen. Deswegen versuchen heute Sören und ich mal quasi zur Premiere, das erste Mal zu zweit, die restlichen Spiele des Spieltages zu besprechen. Und ja, Sören, dann lass uns doch mal direkt mit dem letzten Samstagspiel anfangen.
Ja, hallo zusammen. Am Samstagabend, glaube ich, haben wir alle ein absolutes Topspiel gesehen. Der erste FC Köln hatte der RB Leipzig zu Gast. Das Spiel ging 1-1 aus und man muss wirklich sagen, also auf den Rängen war eine tolle Stimmung und auch auf dem Platz war es ein Spiel wirklich, wo beide Mannschaften auf Augenhöhe agiert haben. Hätte man sicherlich vorher nicht so gedacht. Aber man muss wirklich sagen, gerade auch beim ersten FC Köln, die haben im Moment eine tolle Form und haben Leipzig alles abverlangt und dann auch am Ende verdienten Punkt geholt.
Ja, schön alles passend auf den Punkt gebracht. Der FC hat RB Leipzig wirklich von der ersten bis zur letzten Minute alles abverlangt, die wirklich über fast 95 Minuten bekämpft auf dem Platz, richtig stark dagegen gehalten und hatte auch selber die ein oder andere sehr gute Möglichkeit, hinterher sogar noch als Sieger vom Platz zu gehen. RB hatte zwar die größeren und mehr Spielanteile, und auch ein paar mehr Chancen. Allerdings alles in allem, die Mannschaft von Stefan Baumgart hat jetzt nach dem FC Bayern die zweite große Mannschaft wirklich wieder geärgert. In München ging es noch mit einer Niederlage zurück nach Hause, aber jetzt hier der eine Punkt definitiv verdient. Zum Spielbeginn hat Stefan Baumgart ein bisschen umgestellt. Sebastian Andersson war auf der Bank, dafür spielte Marc Uth. Florian Kainz, der die ersten Spiele wirklich gut bestritten hatte, musste auch draußen bleiben nach einer gelb-roten Karte in der Vorwoche in Freiburg. Und Jesse March stellte auch um bei RB Leipzig, unter anderem unter der Woche noch Angelinho auf der linken Seite. Für ihn kam Gardiol in die Mannschaft und auch Konrad Leimer musste auf der Bank Platz nehmen. Dafür kamen Kevin Campbell und Haidara wieder auf die Doppel-6. Frosberg kam auch von der Bank. Und ja, das Spiel nahm sofort schnell seinen Lauf. Offensiver Powerfußball von RB, wie man es nicht eigentlich anders erwartet hat. Zu Beginn an wollten sie sofort die 6-3 Niederlage in Manchester vergessen machen. Christopher Nkunku schon mit einem schönen Querpass auf Dani Olmo, der knapp drüber zielt. Und auch kurz danach fiel schon das 1-0, das vermeintliche 1-0 durch Szoboszlai, der schön freigespielt wurde von Dani Olmo, aber allerdings hinterher nach VAR-Check leider im Abseits stand. Ja, auch in der Folge, RB weiter drückend. Nächster Schuss aus 16 Metern von Christopher Nkunku direkt an den Pfosten. Und Sören, dann kam auch mal der FC das erste Mal zum Abschluss.
Ja, du sprichst sicherlich, nach dem Querpass kam ja von Marc Uth, kam ja Modest, glaube ich, an den Ball. Aber da ging ja direkt die Fahne hoch, also zu Recht, glaube ich, auch Abseits. Aber du hast es angesprochen, also es ging ja wirklich rauf und runter. Ja, es war wirklich gerade am Anfang ein Offensivspektakel, was man Leipzig, glaube ich, auch nach dem Spiel vorwerfen muss, ist einfach, dass sie im Moment noch nicht effektiv sind, weil im Normalfall muss ich schon 2-0 stehen und dann geht das Spiel natürlich komplett anders aus. Aber du hast Köln am Leben gehalten und dann entwickelt sich natürlich dann so ein Spiel, wo du dann ja auch irgendwie dich nicht mehr wehren kannst, wenn Köln mit den Fans im Rücken Gas gibt, dann wird es auch schwer für Leipzig.
Ja, der FC am Anfang noch ein bisschen wirklich mit dem Glück auf seiner Seite, ein Distanzschuss von Szoboszlai, wie er mit seiner hervorragenden Schusstechnik, dessen Schuss abgefälscht wurde und Team Horn war da schon auf dem Weg in die andere Richtung, da wäre der Ball schon fast im Tor eingeschlagen. Aber die ersten 20, 25 Minuten wirklich RB schon drückend überlegen. Zwischendurch kam nochmal Duda zum Abschluss mit einer schönen Volleyabnahme, die an den Pfosten kam. Ja, und dann ging es dann weiter nach der Halbzeit. Es ging mit dem 0-0 in die Halbzeit. Und kurz nach der Halbzeit, wer gedacht hätte, dass sich das Spiel jetzt ein bisschen beruhigt hat, nee, beide Mannschaften weiter offenes Visier und Vollgasfußball mit dem besseren Start für den ersten FC Köln, Sören.
Ja, auch da, ich glaube ja, in dem Spiel waren insgesamt 5-mal der Videobeweis, musste zur Hilfe oder war hilfreich, dass der Videobeweis da war. Aber da war es ja dann jetzt wirklich so, dass Toni Modest, nachdem Felix Brüch ja sich das Ganze nochmal angeguckt hat, das 1:0 gemacht hat. Ich weiß nicht, wie du die Szene gesehen hast. Marc Uth hat ja, wen war es nochmal?
Simakan.
Simakan, genau, ein bisschen in Bedrängnis gebracht, aber ich glaube schon, dass es gut war, dass der Treffer dann endgültig gezählt hat. Oder sagst du, das war so ein Foulspiel, dass der Ball dann zu Modest durchgekommen ist, das hätte nicht gelten dürfen?
Ich sag mal so, also was leichte Berührung natürlich auch einen ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen können, ist die eine Sache. Allerdings gerade im 16er, da wird gehalten, gezogen, gedrückt und alles Mögliche. Also ich finde das schon in Ordnung, dass da nach Überprüfung das Tor gegeben wurde. Und
Ja.
nach der Führung vom FC wurde auch prompt gewechselt auf RB-Seite. Forsberg und Paulsen kamen für mal meiner Meinung nach wieder relativ blassen André Silva und für Dani Olmo. Silva diese Saison wirklich noch nicht richtig angekommen in Leipzig.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass er noch nicht so die Bindung zum Spiel hat. Auch Dani Olmo ist, glaube ich, nach dem Ganzen, er hat ja auch noch Olympia mitgespielt, ist auch noch nicht so wirklich in der Bundesliga angekommen oder wie er hat so seinen Rhythmus gefunden. Und das ist, glaube ich, das, was für Leipzig in den nächsten Wochen auch wichtig sein wird, dass sie auch eine Mannschaft jetzt so eine Startaufstellung herauskristallisiert, wo jeder weiß, wie der andere läuft und was er macht. Und das ist im Moment bei RB noch nicht so der Fall.
Ja, ich habe das Gefühl, zumindest sehe ich das so, dass André Silva bei RB immer mehr mit ins Spiel einbezogen wird, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Allerdings habe ich das Gefühl, dass er noch das Spiel aus der letzten Saison von Frankfurt mehr oder weniger gewöhnt ist, wo er quasi als Zielspieler zentral im 16er gesucht wurde und da wirklich eiskalt immer zur Stelle war und dort nicht so viel am Spiel effektiv teilgenommen hat. Er hat zwar mal einen Ball festgemacht und wieder rausgelegt, aber teilweise so 20, 25 Meter vorm Tor schon den Ball zu nehmen und da sich in Kombination einzuschalten, ist er noch nicht so dran gewöhnt, finde ich zumindest.
Ja, das stimmt. Ja, er hatte ja in Frankfurt mit Kostic, glaube ich, da so seinen kongenialen Partner, der ihn immer wieder bedient hat, oder auch Kamada, der ihn eingesetzt hat. Und das ist in Leipzig, ja, ist noch nicht so. Also normalerweise ist Dani Olmo der Spieler, der ja Stürmer bedienen muss, aber ja, so wirklich passt es noch nicht.
Mal schauen, wie es dann weitergeht. Weiter ging es dann nach der Einwechslung für Forsberg, der schön freigespielt wurde von Christopher Nkunku, der auch heute auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Querpass auf Forsberg, der den Ball auch reinschiebt. Allerdings hatte da der VAR auch was dagegen. War ganz knapp abseits. Und ja, dann wechselte der FC in der 70. Minute. Toni Modest, der bis dato auch ein richtig klasse Spiel gemacht hat, auch die ein oder andere weitere Chance hatte für ein nächstes Tor. Und Marc Uth ging raus, dafür kam Sebastian Anderson und der etwas defensivere Eziboué. Ja, allerdings RB weiterhin am Drücker und was dann wirklich ausschlaggebend war, war die Ecke in der 71. Minute. Das erste Mal kommt da Haidara frei zum Kopfball nach einer Szoboszlai-Ecke und dann wirklich der verdiente Ausgleich für RB. Und dann entwickelte sich eine turbulente Schlussphase mit deutlichem Druck von RB.
Ja, absolut. Ich kann mich an die Chance von Szoboszlai erinnern, wo Horn da war. Und da muss man dann wirklich sagen, in der Endphase war Timo Horn der Garant dafür. Wobei natürlich auch, ich glaube, in der 90., glaube ich, war es, wo Leipzig dann nochmal wirklich eine hundertprozentige hatte und dann eben auch nochmal Horn da war. Also im Endeffekt muss man sagen, Köln dann, wenn man nur die Schlussphase nimmt, mit dem 1:1 gut bedient. Wobei ich im Endeffekt auch sagen würde, dass das schon in Ordnung geht, das Unentschieden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Kölner, gerade was die erste Halbzeit betrifft, da haben sie ja Leipzig auch so also mitgehalten auch, geht das schon in Ordnung.
Also man hat RB auf jeden Fall angesehen, dass sie was gut zu machen hatten. Die letzten Wochen, die Spiele ja alle nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen. Und bei dem Spiel haben sie auch, du hast gerade angesprochen, wirklich bis zur letzten Minute auch alles nach vorne gehauen und auf Sieg gespielt. Hätte natürlich auch ins Auge gehen können. Der FC hatte auch nochmal eine Doppelchance durch Anderson und Duda, glaube ich, kurz hintereinander. Da kannst du dann natürlich dann auch wieder mit 0 Punkten dastehen. Nein, aber alles in allem eine sehr, sehr starke Leipziger Mannschaft, wo, glaube ich, einfach mal wirklich der Knoten wieder platzen muss. Ich erinnere mich da vor 3 Wochen dieses spektakuläre Spiel gegen den VfB Stuttgart, wo sie wirklich, wo da auch jeder Schuss drin war. Aber die letzten Wochen haben sie zum größten Teil auch wirklich Pech. Timo Horn für mich der Spieler des Spiels. Überragend gehalten, sicherer Rückhalt hinten drin. Ja, und die Mannschaft von Stefan Baumgart, ich habe mir da die Nacht ein paar Gedanken drüber gemacht, ist für mich mit Mainz zusammen, glaube ich, momentan die Mannschaft, gegen die man in der Bundesliga am wenigsten spielen will.
Ja, gebe ich dir recht. Also Köln im Moment auf Platz 7 mit 8 Punkten. Also das ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Start. Und wenn man schaut, wer dahinter alles steht, kann man nur sagen, dass Köln und mit Steffen Baumgart, glaube ich, das passt im Moment einfach richtig gut. Und die geben im Moment wirklich nicht auf. Wir waren ja auch im Stadion, als Bochum zu Gast war, da haben wir auch schon gesehen, dass auch spielerisch der FC sich wirklich weiterentwickelt hat. Die haben wirklich gute Leute da im Mittelfeld, auch mit Skiri, den ich richtig gut finde, der organisiert das ja alles. Und mit den Außenspielern, im Prinzip ist es ja immer das gleiche System, was meist zu Toren führt. Über die Außen wird geflankt und dann ist da jemand vorne im Sturm, der die Dinger reinmacht. Also es passt sehr gut beim FC im Moment.
Richtig, gebe ich dir recht. Der FC jetzt am kommenden Wochenende gastiert in Frankfurt und RB Leipzig empfängt zu Hause Hertha BSC Berlin. Also auch 2 sehr spannende Spiele. Das Nachmittagsspiel, das erste Sonntagnachmittagsspiel war der VfB Stuttgart. Der hatte Bayer Leverkusen zu Gast und Sören, die Leverkusener mit offensiver Spielweise die letzten Wochen haben sie uns begeistert und haben direkt in Stuttgart da weitergemacht, wo sie die letzten Wochen aufgehört haben.
Absolut, du hast vor der Saison ja Leverkusen hochgelobt, wo Fabio und ich ja noch nicht so begeistert von waren, aber muss sagen, also Leverkusen tritt im Moment auch sehr stabil auf und sie haben eine klasse Anfangsphase, glaube ich, gespielt gegen Stuttgart. Der VfB hat die ersten 20 Minuten, glaube ich, komplett verpennt, lagen ja dann nach 20 Minuten auch schon 2-0 zurück und dann mit der roten Karte nach einer halben Stunde für Leverkusen hat sich das Spiel so ein bisschen gedreht.
Ja, gebe ich dir recht. Und da wollte ich auch direkt mal einen spielentscheidenden Spieler, gerade in der Anfangsphase, der mehr oder weniger einmal im Nachhinein dann zur tragischen Figur wurde. Andrich kam in die Startelf und der war auch dann direkt mitbeteiligt nach dem Ballgewinn, kurz vor dem 1-0. Dann hat er nach der Balleroberung kurz hinter der Mittellinie Patrick Schick bedient und der schickte dann Diabé. Und der passte dann rüber zur Bakker nach links außen. Der hatte dann wieder alle Zeit der Welt für eine schöne Flanke und hat dann am zweiten Pfosten Robert Andrich gefunden und der mit einer schönen Bogenlampe zur 1-0-Führung. Das 2-0 legte der momentan auch überragend aufspielende Würz nach. Bricht auf der rechten Seite richtig schön durch. Wer war es jetzt auf der Seite? Kempf. Ja, stellt sich ein bisschen hölzern, ein bisschen nicht wirklich clever an, einfach Ball über ihn gespielt und dann Würz mit seiner Geschwindigkeit auf und davon und zieht ihn in den 16er rein und dann kommt ein schöner Pass zwischen Torwart und Verteidiger. Ja, und am zweiten Pfosten steht dann Sebastian Schick, wo ein Stürmer halt stehen muss und braucht den Ball dann nur noch zum 2-0 einschieben. Danach der VfB eigentlich auch nicht weiter in der Offensive aktiv. Allerdings tat Leverkusen dem VfB den Gefallen. Auch nach einer VAR-Entscheidung kam es zu einer roten Karte, wo der Schiedsrichter vorher erst nur Gelb für gegeben hatte, nach einem Foul von Sebastian Andrich an Koulibaly, wo er richtig schön mit dem Stollen aufs Knie hält. Ja, so eine klare rote Karte.
Ja, brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Also wenn du da so hingehst, ist die rote Karte klar. Und dadurch hat sich das Spiel, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Also dann kam der VfB ja wirklich und hat dann auch den Anschlusstreffer erzielt durch Orel Mangala. Zuerst hat ja noch Lukas Radetzky sehr gut gegen Mafropanus gehalten, aber dann war Mangala da und hat abgestaubt. Und dann wurde es dann doch nochmal so ein spannendes Spiel bis zur Halbzeit. Von daher hat sich Leverkusen da so ein bisschen auch um den Lungo gebracht, weil hätten sie mit 11 Mann weitergespielt, glaube ich, wäre es nicht so spannend geworden, wie es dann noch in der zweiten Halbzeit wurde.
Ja, also wie auf einmal, ob man den Schalter umgelegt hätte, du hast es gerade angesprochen, Leverkusen hatte bis dato alles im Griff und mit der roten Karte kam kurz danach dann der Anschlusstreffer, du hast ihn angesprochen und auch kurz vor der Halbzeit hatte Sebastian Kempf dann nochmal einen schönen Abschluss, den Radetzky halten konnte. Ja, dann ging Leverkusen halt mit einer 2-1 Führung in die Pause und der VfB macht in der zweiten Halbzeit eigentlich da weiter, wo sie zum Ende der zweiten aufgehört hatten, offensiv, mutig weiter nach vorne gespielt. Allerdings zeigte sich dann beim 3-1 der Leverkusener, was ein richtig schöner Konter war, die Klasse der Leverkusener dieses Jahr.
Ja, absolut. Sie gehen, also das Pressing von Leverkusen ist auch gut. Ich glaube, das war ja irgendwie Kerim Demirbay mit Wirtz zusammen, die den Ball erobert haben und dann ist Wirtz ja allein nach vorne gelaufen und er hätte sogar noch in den 16er spielen können, hat das Ding selbst gemacht. Das spricht ja auch dafür, dass er im Moment wirklich Selbstbewusstsein ohne Ende hat. Und ja, also das 3-1 war ja dann auch entscheidend, muss man sagen. Und es geht dann, auch wenn der VfB dann wirklich im zweiten Halbzeit auch ein bisschen besser war oder nach der roten Karte, dann auch in Ordnung, weil Leverkusen unterm Strich eine sehr abgezockte Leistung dann auch noch gezeigt hat.
Ja, der VfB war auch nach dem 3-1 immer noch in der Offensive bemüht, kam dann aber letztendlich nicht mehr wirklich zu richtig guten Torabschlüssen. Die Leverkusen haben das hinten weg mit Jonathan Tah und einem meiner Favoritenspieler für die Saison bei der Leverkusener mit Kusunu wirklich ganz souverän hinten raus wegverteidigt. Und dann hat man vorne ja noch einen Moussa Diaby. Den haben sie dann nochmal das war glaube ich vor dem Tor, genau vor dem Tor, hatten sie ihn auch nochmal bei einem Konter einfach mit einem langen Ball hinten rausgespielt. Das war wie früher in der Kreisklasse, wenn man da ein, zwei schnelle Spieler gehabt hat und nicht wusste, was wir machen, schlagen wir den Ball lang, vorne erläuft ihn schon der eine oder andere. Und Diaby hat jetzt wirklich für mich 5 Spiele wirklich richtig, richtig stark performt. Also der hat momentan richtig Spielfreude.
Ja, und bei Leverkusen, glaube ich, sieht man, wenn man die Aufstellung durchgeht, klar sind da vielleicht 2, 3 neue Namen mit drin, aber im Vergleich zu Leipzig ist das ja schon wirklich so ein eingespielter Haufen, weil gerade die wichtigen Positionen sind Spieler, die auch schon im letzten Jahr da waren und das macht die Sache natürlich ein bisschen leichter, auch wenn der Trainer neu ist. Ich glaube, der Spielstil hat sich nicht so geändert, weil Leverkusen steht oder stand ja immer für Pressing und Offensivfußball und von daher glaube ich, ist für mich auch ein bisschen überraschend. Wie gesagt, vor der Saison hätte ich Bayern nicht so stark eingeschätzt, aber im Moment ist das wirklich gut.
Ja, du hast gerade die Eingespieltheit angesprochen. Für mich ganz, ganz wichtig, von hinten heraus mit Lukas Radetzky natürlich einen sehr, sehr starken Torwart. Allerdings auch vom ersten Spiel an hat sich die Abwehr auch schon relativ gut oder sehr schnell gefunden mit Jonathan Tah und Kusunu, die schon in der ersten Pokalrunde ja zusammengespielt haben und dann auch fortan vom ersten Spieltag an nebeneinander verteidigen. Das ist für beide natürlich ein Riesenvorteil. Je mehr Spiele man miteinander mit seinem Nebenmann bestreitet, desto mehr Vertrauen hat man in den anderen, weiß, wie er läuft, wie er sich verhält in gewissen Situationen. Und auch die beiden Außenverteidiger mit Frimpong und gerade mit Bakka, wo Fabi ja die letzten Male und auch im letzten Jahr des Öfteren kein gutes Haar dran verloren hat. Auch ganz defensiv, ganz stark, robust. Frimpong auch auf der rechten Seite immer wieder mit richtig starken Läufen nach vorne. Und davor natürlich mit Charles Arangis, auch jemand, der letztes Jahr lange verletzt war, der sorgt da auch für sehr viel Stabilität. Und nach vorne hin hat Leverkusen einfach die Spieler mit der Klasse, die ein Spiel auch alleine entscheiden können.
Ja, absolut. Und sie können dann eben auch nachlegen. Ne? Du hast dann auf der Bank eben noch mit Amiri jemanden, mit dem hier bei, den du dann einfach reinbringst. Das ist dann natürlich auch in der Breite, ist natürlich auch Qualität vorhanden.
Richtig, richtig. Die Leverkusener am nächsten Spieltag mit dem Heimspiel gegen, gerade von mir angesprochen, die Mainzer. Das wird ein richtig klasse Spiel werden, denke ich mal. Also die Leverkusener im Offensivbereich, die Mainzer mit ihrer Defensivarbeit, da bin ich echt mal gespannt, wie sich die Truppe da schlägt von Soriano. Ja, und der VfB, Sören, der gastiert an der Kastropper Straße.
Richtig, ja, für beide Mannschaften im Prinzip ein sehr wichtiges Spiel. VfB im Moment auf 14, Bochum auf 17, also beide Mannschaften trennt nur ein Punkt. Also das ist ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften.
Gut, nach dem Spiel hatten wir das nächste Spektakel. zumindest die ersten 20, 25 Minuten im Signal Iduna Park. Da legte der BVB nämlich direkt wieder furios los.
Ja, also du hast gesagt, Spektakel und mal wieder dank Erling Haaland, der den BVB ja auf Kurs hält, im Moment auf Platz 3. Mal wieder Haaland, der den BVB rettet. Ja, es war, glaube ich, wirklich auch wieder ein Spiel, was hoch und runter ging. Union hat sich trotz, ich glaube, es war ja dann in der 50. sogar ein 3-0 Rückstand, hat es nie aufgegeben, hat immer wieder versucht, dagegen zu halten, haben es ja dann auch nochmal spannend gemacht, aber unterm Strich, glaube ich, hat der BVB verdient gewonnen.
Ja, gebe ich dir recht, aber du hast es, glaube ich, in der letzten Folge auch angesprochen, Marco Reus hat es später im Interview auch sofort erwähnt, also man kann nicht jedes Spiel wirklich hinten heraus nochmal so eine Energieleistung raushauen. Irgendwann sind die Körner dann wirklich verbraucht und das war ja bei diesem Spiel wieder der Fall. Nach dem 3-0 hat ja wirklich keiner mehr damit gerechnet, dass Union überhaupt wieder zurück ins Spiel kommt. Aber dann hat der BVB, wie schon die letzten Wochen, einfach wieder den Schlendrian drin, lässt es ein bisschen lockerer angehen und ruckzuck stand es dann 3-2. Ja, aber von Beginn an der BVB wirklich dominant auftretend. In der 9. Minute fiel dann schon das 1-0 durch ein wirkliches Traumtor von Rafael Guerrero. Den trifft da nicht jeden Sonntag so. Ein schöner langer Ball von Akanji hinten raus auf die linke Seite zu Malen. Der legt den Ball zurück auf Dahoud.
Dahoud.
Und der spielt versucht zumindest den Doppelpass zu spielen mit Rafael Guerrero. Dann kommt der Ball durch Umwegen, irgendwie wird abgefälscht, kommt wieder auf seinen starken linken Fuß und schießt dann von links außen mit dem Außenriss wirklich rechts oben in den Giebel rein. Also nach dem Freischuss letzte Woche in Leverkusen das zweite richtig schöne Tor von Rafael Guerrero. Der Junge ist auch momentan gut drauf. Ja, und das 2-0, Sören, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe ja letzte Woche schon die Freiheiten von Thomas Meunier beim Leverkusen-Spiel hervorgehoben, wie er freier da flanken konnte auf Erling Haaland, der da ja in Leverkusen schon per Kopf zur Stelle war. Beim 2-0 habe ich quasi ein Spiegelbild von dem Tor gesehen.
Ja, absolut. Das war ja im Prinzip auch ein Konter, wo Meunier Platz hatte und Zeit. Und er ist vielleicht technisch nicht der stärkste Außenverteidiger, aber wenn er flanken kann, dann kommt die Flanke meist an. Und das ist ja das, was wichtig ist. Und wenn du in der Mitte dann Erling Haaland hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Tor fällt.
Ja, setzt sich da auch wieder gegen zwei Leute durch, Robin Knoche und wer war es? Manuel Friedrich war es, glaube ich. Geht da hoch, kommt frei zum Kopfball, nickt ein zum 2-0. Ging eine schöne der Ausgangspunkt war eine schöne Grätsche von Mats Hummels gegen Awoniyi in der eigenen Hälfte. Und dann der BVB mit schnellem Umschaltspiel über den seit Wochen meiner Meinung nach auch stark aufspielenden unter Marco Rose Mo Dahoud. Schöne Seitenverlagerung, dann rechts raus zu Mitchell Bakker und Thomas Meunier. Und der halt mit einer richtig schönen Flanke.
Ja, und was man einfach sagen muss, glaube ich, bis zum Abpfiff dann der ersten Halbzeit hat der BVB ja gar nichts anbrennen lassen. Und man hat es eigentlich schon damit abgefunden, dass es dann noch irgendwie so locker dann über die Bühne geht. Aber das hat sich dann in der zweiten Hälfte ein bisschen geändert, weil der BVB ja auch ja vielleicht zwei, drei Gänge runtergeschaltet hat.
Ja, nachdem das 3-0 gefallen ist, Bellingham treibt da den Ball durchs Mittelfeld, setzt Marco Reus auf der rechten Seite, spielt den Ball schön in den Lauf und der passt halt quer vors Tor. Wäre Erling Haaland da gewesen, am zweiten Pfosten wäre noch Malen da gewesen. Allerdings nimmt Friedrich da den beiden die Arbeit ab und der Ball springt etwas unglücklich dann zum 13-0 ins eigene Tor. Aber 4 Minuten später, der BVB ein bisschen unachtsam.
Und Axel Witzel. Da auch was aus meiner Sicht unnötig war, dieses Foulspiel, aber da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber streiten. Das war ein klarer Elfmeter, den Max Kruse dann eiskalt verwandelt hat.
Ja, und dann hat Union noch mal ein bisschen, wie sagt man, Luft geschnappt und in der 81. Minute mal wieder, wie auch in den letzten Jahren, die Schwäche des BVBs nach einer Ecke freistehend. Der 3-2 Anschlusstreffer durch Vogelsammer, der vorher erst eingewechselt worden war.
Richtig, ja. Und dann hat man ja damit gerechnet, dass jetzt irgendwie noch der Ausgleich fällt, aber dann muss man ja auch dem BVB zugute halten, dass sie die Chance, die sie dann noch bekommen haben, genutzt haben nach dem langen Ball. Ich glaube, Mats Hummels war es, der Haaland in Szene gesetzt hat und der dann auch durchaus sehenswert an die Lute mit einem Lupfer überwunden hat.
Also wie Erling Haaland den Ball da Richtung Tor, ich meine, ich habe mir die Wiederholung ein paar Mal angeschaut. Er weiß natürlich, dass Andi Lute weiter vorm Tor steht, aber den Ball so zu treffen und dass er wirklich diesen Bogen schlägt und dann rechts im Winkel einschlägt, gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, aber ja, diese Tore sind wir nur von Zlatan normalerweise gewöhnt, aber hat Erling Haaland schon richtig stark gemacht und wenn dann noch sein, ich glaube in der 90., 91. war es, sein ja, mit dem Rücken zum Tor stehender Schuss mit der Hacke in der Luft auch noch reingegangen wäre, glaube ich, dann hätten sie ihn im BVB-Stadion auf Händen rausgetragen. Also wieder zwei Tore, das hat er, glaube ich, 68 Tore in 67 Spielen für den BVB. Der Junge ist momentan nicht zu stoppen.
Nein, überhaupt nicht. Aber das ist natürlich auch, wenn du von einem Spieler abhängig bist, ist das natürlich immer gefährlich. Gerade jetzt, wenn die internationalen Wochen sich häufen. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen und Marco Reus hat es angesprochen. Du kannst nicht nach jedem Champions-League-Spiel so eine Kraftleistung nochmal raushauen. Da musst du auch mal, wenn du 2-0 führst, wirklich auch, kannst du vielleicht mal zwei Gänge runterschalten, aber du musst es trotzdem abgezockt zu Ende spielen. Das hat der BVB dann ja auch zwischenzeitlich nicht gemacht.
Gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sag mal, letztes Jahr war das ein oder andere Spiel dabei, die auch so gelaufen sind wie diese Spiele. Da haben sich öfters mal noch das Unentschieden reindrücken lassen. Ja, vielleicht ist der BVB auf einem guten Weg, wenn sie die defensiven Unachtsamkeiten und die Schwächephasen vielleicht ein bisschen abstellen, denke ich, wird dann Stand jetzt wohl der BVB wohl eher Bayernjäger Nummer 1 werden als RB Leipzig momentan. Der BVB am kommenden Wochenende muss nach zu angeschlagenen Gladbachern, die letzten Wochen ja auch ihrer Leistung hinterherlaufen. Ja, und Union empfängt zu Hause Arminia Bielefeld, wo Union vielleicht mal den nächsten Dreier einfahren könnte.
Ja, gerade zu Hause ist der Dreier sicherlich eingeplant, wobei Bielefeld sich sicherlich auch sagen wird, gegen Union Berlin ist man jetzt kein krasser Außenseiter. Also es wird sicherlich auch ein Duell erstmal auf Augenhöhe werden.
Ein Duell auf Augenhöhe war im Sonntagabendspiel eigentlich nicht zu erwarten. Allerdings holt die Eintracht einen glücklichen oder eher einen verdienten Punkt in Wolfsburg.
Boah, ja, also ich habe schon gesehen, wenn wir jetzt über den im Moment noch klaren Bayernjäger Wolfsburg sprechen, dass sie viel vom Spiel hatten. Ein Übergewicht war schon zu sehen, aber zu wenig draus gemacht haben. Aber man muss bei Frankfurt auch sagen, nach und nach, Woche für Woche, ist das besser und sie kommen besser rein in die Saison. Und glaube ich auch, mit Sam Lammers haben sie einen Stürmer. Was André Silva im vergangenen Jahr war oder in der vergangenen Saison war, den haben sie jetzt auch wieder.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Du hast es gerade angesprochen. Ich habe es auch so gesehen. Die Frankfurt haben wir die letzten Wochen ein bisschen genauer ja auch alle beobachtet, weil sie halt so schwer in die Saison gestartet sind. Aber ich sehe da auch schon letztes Wochenende habe ich da schon steigende Form gesehen und auch jetzt in Wolfsburg ansprechende Leistung. Defensiv stehen sie wieder deutlich besser. Nach vorne hin wird es auch immer besser. Also die Frankfurter, denke ich, haben sich so sind kurz davor, wirklich die Wende einzuläuten. Der VfL natürlich die feldüberlegene Mannschaft, auch in der Anfangsphase. Einige gute Chancen. Und ja, was sollen wir noch großartig sagen? Der VfL einige Wechsel vorab in der Aufstellung gehabt. Unter anderem war Yannick Gerhardt auf der linken Seite für Roussillon in der Startformation. Luca Waldschmidt spielte, ja, war es eine 10, war es eine hängende 9 hinter Wout Weghorst. Hat mir auf der Position jetzt nicht so gut gefallen, ist dann hinterher auch ausgewechselt worden. Hatte auch nur 28 Ballkontakte, war nicht so wirklich im Spiel. Nein, aber alles in allem hätte der VfL nach einer guten Viertelstunde schon mit 2-0 führen können. Vorausgegangen war eine gute Kopfballsituation von Gila Vogie und auch ein schöner Schlenzer von Kevin Mambu in der 12. Ja, und dann war Wout Weghorst noch in der 16. Minute, der einen Kopfball knapp drüber setzte. Ja, und dann kommt es, wie es meistens so kommt, wenn man seine eigenen Chancen nicht nutzt.
Ja, und dann hat die Eintracht wohl jetzt wieder einen Philipp Kostic in ihren Reihen, der Lust hat, Fußball zu spielen und sich nicht wegzustreiken. Und der macht da mal wieder weiter, wo er in den vergangenen Jahren aufgehört hat. Er ist ja sowas wie ja, der Spieler, der immer den letzten Assist gibt, bevor ein Tor fällt, und das war jetzt auch wieder der Fall von links, hat Sam Lammers in Szene gesetzt, der dann zum 0:1 oder zum 1:0 eingeschoben hat.
Ja, schöner Dropkick, war da ein, zwei Schritte schneller. Ich weiß gar nicht, wer da zugeordnet war in der VfL-Verteidigung, aber ja, dann etwas überraschende 1:0 Halbzeitführung für die Eintracht. Ja, und in der zweiten Halbzeit der VfL eigentlich das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit, mit einigen guten Akzenten nach vorne, viel Feldüberlegenheit. Die Eintracht hielt defensiv weitestgehend eigentlich ganz gut dagegen. Allerdings kam es dann hinterher dann doch noch zum verdienten Ausgleich durch Wout Weghorst.
Weghorst, ja. Ja, beim BVB ist es immer noch Haaland, die Lebensversicherung. Bei Wolfsburg ist es ja auch schon jetzt viele Spielzeiten lang Wout Weghorst, ne?
VfL weiterhin stabil, gibt jetzt die ersten Punkte ab in dieser Saison. Ich denke aber, Marc van Bommel, dadurch, dass sie jetzt unter der Woche auch Champions League gespielt haben mit dem 0-0 in Lille, wo sie ja auch lange Zeit mit 10 Leuten nur spielen konnten nach der roten Karte, das hat auch Kräfte gekostet. Aber wir haben es ja auch am Anfang der Saison angesprochen, das ist schon ein Vorteil, wenn der VfL so einen breiten, aufgestellten Kader hat. Dann kommt man bei so einem Spiel mit einem 1-1 auch eigentlich ganz gut dann weg, oder?
Ja, ich glaube, mit dem Saisonstart, 13 Punkte nach 5 Spielen, Platz 2, darfst du dich eigentlich nicht beschweren.
Richtig, denke ich auch. Die Eintracht jetzt mit dem 4. Unentschieden in Folge, kann man positiv sehen, 4 Spiele nicht verloren. Wenn dann jetzt demnächst in der Offensive nochmal das bisschen mehr bei rausspringt, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis der nächste Dreier bei der Eintracht dann auf der Tabelle erscheint. Allerdings hat die Eintracht am Wochenende zu tun mit der Mannschaft von Stefan Baumgart. Also auch ein ganz heißes Spiel am kommenden Wochenende.
Ja, auch ein Duell auf Augenhöhe. Wie so viele im Moment in der Bundesliga, ja auch Wolfsburg muss nach Hoffenheim. Klar, Favoritenstellung Wolfsburg, aber Hoffenheim kann auch immer überraschen. Also ich glaube, da kann man sich wirklich auf den 6. Spieltag freuen.
Ja, der 6. Spieltag, wenn der da weitermacht, wo der 5. aufgehört hat, denke ich, werden wir die ein oder anderen spektakulären Spiele sehen werden. Und dann hoffen wir auch mal, dass am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag, Fabi auch wieder in unserer Runde dabei sein wird. Den grüßen wir jetzt nochmal recht herzlich. Und ich denke, wir haben das soweit eigentlich ganz gut geschaukelt, das Ding hier. Und ja.
Ja, so sieht's aus. Auch ohne Fabi haben wir es geschafft.
Gut, dann denke ich, hören wir uns dann am Sonntag in alter Frische wieder. Angenehmen Wochenstart wünsche ich dir. Und bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30 Uhr. Euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.